Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die will auf ihrer Reise heute in Nigeria mit ECOWAS-Vertretern über die Lage im Niger beraten. ECOWAS, das ist die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, zu der 15 Staaten gehören und im Niger, wo ja Ende Juli die Militärs den regulären Präsidenten weggeputscht hatten. Was sie erreichen kann, eins meiner Themen jetzt im Gespräch mit Stefan Eland, Korrespondent im ARD-Studio Nordwestafrika in Rabat. Kann denn Deutschland in Sachen Niger überhaupt nennenswert Einfluss nehmen? Oder anders gefragt, welche Hebel hat eine deutsche Bundesministerin wie Svenja Schulze?
Ja, keine direkt, von denen ich wüsste. Aber dass Deutschland und auch Europa Flagge zeigen und sagen, das interessiert uns, was da passiert. Wir reisen dort sogar hin. Wir reden mit Beteiligten. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, sowohl nach Deutschland hin, nach Europa hin, als auch an die Partner im Westafrika, nach dem Motto, uns ist eben nicht egal, was dort passiert.
Macht es da einen Unterschied, dass Svenja Schulze eben auch Präsidentin der Sahel-Allianz ist?
Ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sie in die Region gefahren ist, die Sahel-Allianz. Das klingt jetzt für uns ein bisschen exotisch, aber das ist tatsächlich eine Organisation mit finanzieller Schlagkraft. 28 Milliarden US-Dollar wurden da zuletzt ausgegeben in etwa 1200 Entwicklungsprojekten, bezogen auf 5 Sahelländer und die 3 Küstenstaaten, wenn ich mich richtig erinnere, Senegal, Elfenbeinküste und Mauretanien. Und da geht es darum, Entwicklung voranzubringen, um Islamisten sozusagen den Rekrutierungsgrund abzuschneiden. Das heißt, jungen Menschen Perspektiven eröffnen, Jobs schaffen und das eben nicht mit wenig Mitteln, sondern mit großen Mitteln. Jetzt im Moment sind die Partner weggebrochen. Überall da, wo Putschisten an der Macht sind, kann man oft zwischenstaatlicher Ebene keine Gelder mehr versprechen. Man muss es dann über die Vereinten Nationen machen, über humanitäre Projekte, über Nichtregierungsorganisationen. Da ist es dann aber schwierig, solche Mittel abfließen zu lassen und auch Infrastruktur aufzubauen. Wenn Sie eine Straße bauen, müssen Sie schon mal die Regierung des Landes fragen, wo denn die Straße gebaut werden soll. Also da liegt jetzt vieles auf Eis. Die Zukunft der Sahel-Allianz, die gesamte Sahel-Strategie der Deutschen und der Europäer steht in Frage und da muss man sich neu orientieren, da muss man auch schon mal mit ein paar Leuten sprechen.
Gestern hat sich Svenja Schulze in Mauretanien ja in Interviews sehr für den gestürzten Präsidenten Nigers, Mohamed Bazoum, und dessen Familie eingesetzt. Weiß man denn, wie solche Äußerungen bei den Putschisten in Niger ankommen?
Nein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie haben sich ja am Wochenende gegen diese Kritik verwahrt. Sie haben einen Arzt vorgelassen und dann wurde erklärt, es ginge Herrn Bazoum den Umständen entsprechend gut. Es heißt ja, er sei quasi ohne warmes Essen, ohne fließend Wasser und ohne Klimaanlage in dem Keller seiner Residenz eingesperrt. Er beschwerte sich auch, dass er keine Kontakte habe, dass sein Sohn nicht adäquat medizinisch versorgt würde. Er selbst ist ja auch schon 63 Jahre alt und im Kern die wichtigste Geisel der Junta, die ja gesagt hat, wenn sie angegriffen würde, dann bestünde Lebensgefahr für Herrn Bazoum, den sie jetzt wiederum mit einem Prozess überziehen wollen, aus Gründen, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Aber sie müssen der Bevölkerung irgendwie erklären, warum sie den amtierenden Präsidenten ja festhalten wie einen Kriminellen. Und ob Frau Schulzes Äußerungen da in Niamey wahrgenommen werden, das bezweifle ich.
Und wie steht es um den Einfluss der ECOWAS-Staaten? Können die da was richten?
Naja, das tun sie ja schon. Die haben Sanktionen verhängt mit die schärfsten, die wir nach den diversen Putschen der letzten Jahre hatten. Die wirken auf die Bevölkerung. Da hört man also Berichte, dass die Menschen, dass denen das Bargeld ausgeht. Das ist natürlich schrecklich, das ist verunsichernd. Stellen Sie sich mal in Deutschland vor, Sie gehen zum Bankautomaten und dürfen nur begrenzt abheben oder eben gar nichts mehr oder es gibt nichts oder überhaupt der Strom fällt aus, dann tut es auch der Automat nicht. Jetzt ist das ein Land, in dem nicht überall Geldautomaten stehen, aber natürlich spielt Bargeld eine Rolle, spielt Stromversorgung eine Rolle, die ist halt zu großen Teilen gekappt, weil Nigeria einen großen Teil des Stroms liefert. Dazu kommt offensichtlich Nahrungsmittelmangel, weil die Menschen sich die nicht mehr leisten können. Die Preise sind um 20, 30, 50% gestiegen für Grundnahrungsmittel, von anderen Dingen ganz zu schweigen. Also das wirkt natürlich. Alle wissen, die ECOWAS ist dafür verantwortlich. Ob es so wirkt, wie die ECOWAS sich das wünscht, Das bezweifeln Experten, das bezweifeln auch Beobachter. Die Junta nutzt es zur Mobilisierung. Man gräbt sich ein, man entwickelt Wagenburg-Mentalität und deutet mit dem Finger auf die ECOWAS und sagt, da, die Büttel Frankreichs, die Büttel Europas, die tun uns das an, die sind schuld, wir nicht.
Morgen treffen sich dann in Ghana die Armeechefs dieser ECOWAS-Staaten, um über eine mögliche militärische Intervention zu sprechen. Ist das womöglich der viel wichtigere und wirksamere Termin, wenn es um Druck auf die Militärputschisten geht?
Die haben sich davon bisher nicht beeindrucken lassen und diese Drohungen liegen ja quasi von Anfang an auf dem Tisch. Und ich bezweifle, dass das die Verhandlungsposition der ECOWAS verbessern wird. Aber man kann ja das eine tun und muss das andere nicht lassen. Es gab gestern eindeutige Warnungen aus den USA zum Beispiel, aber auch aus Russland, die gesagt haben, beide, man solle auf eine friedliche Lösung setzen. Die Junta selbst hat ihren Premierminister in den Tschad, in den Nachbarstaat, geschickt, der ja gerade auch eine humanitäre Krise erleidet durch die Flüchtlinge aus dem Sudan. Die Situation wird also nicht besser dort in der Gegend. Aber das war ganz interessant. Dann gibt es immer gemeinsame Erklärungen. Und da kann man dann als Journalist ein paar Brosamen herausholen an Informationen. Und da hieß es also, man habe erklärt, man wolle einen Übergangsprozess. Und man habe Einzelheiten besprochen. Und die Bereitschaft bekräftigt, offen zu bleiben, mit allen Parteien zu sprechen.
So sagt das, man das wohl.
Ja, das ist also eine gewisse Öffnung. Auf solche Zeichen muss man achten. Ich glaube, mittelfristig werden Partner eben, wie zum Beispiel Algerien, wichtig werden in der Region, die als unabhängig gelten.
Einschätzungen waren das von Stefan Ehlert, ARD-Korrespondent für Nordwestafrika. Besten Dank.